alles gut, alles wird gut. Amen. Das tut so gut. Dankeschön. So, der Versuch, die Gesamtausrüstung wieder in Ordnung zu bringen, hoffentlich erfolgreich. Predigt. Mein Predigttext heute stammt aus dem 25. Kapitel des Matthäusevangeliums. Hintergrund: Jesus hat seine Wirkung auf der Erde, seine Wirkungszeit fast vollendet. Er geht nach Jerusalem und er weiß, dies ist das letzte Mal, dass ich nach Jerusalem gehen werde. Und dann nimmt er seine Jünger mit hinein und erzählt über die Endzeit. Er erzählt, dass der Tempel kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Was übrigens buchstäblich geschehen ist. Die Römer haben den komplett Stein für Stein abgenommen, aus verschiedenen Gründen. Er erzählt von der großen Bedrängnis, davon, dass der Menschensohn kommen wird. Er erzählt von klugen und törichten Jungfrauen. Er erzählt von Menschen, die im Himmelreich dabei sein werden. Er nimmt seine Jünger mit hinein in das dramatische Ende, das kommen wird. Und seine allerletzte Geschichte, die er erzählt, seine allerletzte Rede an die Jünger, ist vom Weltgericht. Ja, einer oder andere fragt sich jetzt und sagt, ja Jens, das ist jetzt aber doch ein bisschen deprimierend für die Adventszeit. Ich bin gerade so in Keksstimmung und Weihnachtsstimmung. Das hat viel mit Advent zu tun. Advent heißt ja nichts anderes wie Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn. Und er kam als Baby in der Krippe, aber nicht, damit wir gute Gefühle haben und Kekse essen, sondern das war der Startpunkt dessen, dass er aufwuchs, sich komplett mit den Menschen identifizierte, ein Mensch war, aber dann ans Kreuz ging. Advent heißt nichts anderes wie, wir gehen dahin, auf diese Endstufe zu. Und dann berichtet Jesus vom Weltgericht. Matthäus 25, Vers 31. Muss ich nochmal einen Einschub machen. Es gibt so viele Menschen, die sagen, der Gott des Alten Testamentes, das ist dieser Gott, der so zornig ist und so Menschen verdammt. Und der Gott des Neuen Testaments, das ist so ein liebevoller, so ein Lieber. Habt ihr schon mal gehört? In Diskussionen und Ähnlichem? Ja. Haltet euch das mal vor Augen, was tatsächlich passiert ist. Wer redet am meisten von Hölle? Jesus. Wer ist der, der am meisten von Verdammnis redet? Jesus. Zeig mir mal mehr als zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament, wo es um die Hölle geht. Da wirst du schwer am Suchen sein. Im Neuen Testament gehört das fest mit zu dem, was Jesus sagen möchte. Vermutlich, weil er den präzisesten Einblick hatte und genau wusste oder hat und genau weiß, was kommt. Also, Jesus spricht vom Weltgericht. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Der Menschensohn, Jesus spricht von sich selbst in der dritten Person. Das macht er öfter, wenn da steht der Menschensohn. Dann meint er sich selbst und er spricht davon, was geschehen wird, wenn er wiederkommt. Für die, die es nicht wussten, er ist nicht nur aufgefahren in den Himmel, sondern er wird wiederkommen aus dem Himmel und dann werden diese Dinge hier geschehen. Er wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit, die Engel mit ihm wird sitzen auf seinem Thron. Und alle Völker und alle Nationen werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Das heißt, alle Völker, alle Menschen, jeder, der jemals gelebt hat, wird vor ihm versammelt werden und er wird sie trennen, scheiden. Es gibt jetzt viele Interpretationen, was sind Schafe, was sind Böcke, darf ich Ziegen essen? oder die verschiedensten Dinge, die da rein interpretiert werden. Ich denke, Jesus hat einfach ein Bild genommen, das seinen Hörern vertraut war. Wenn der Hirte abends wiederkam und er hatte die gesammelte Herde bei sich, dann hat er die Schafe ausgesondert, weil die ganz anders übernachten und ganz andere Bedürfnisse haben. Und die Ziegen und Widder, die kamen woanders hin. Das heißt, er musste abends trennen, die einen dahin, die anderen dahin. Ich glaube nicht, dass das Schaf an sich gut ist und die Ziege an sich böse. Ja, sondern dass es wirklich ein Bild ist, das Jesus hier verwendet. Gut, also soweit klar. Jesus kommt wieder, alle Völker werden vor ihm versammelt und er trennt sie anhand bestimmter Kriterien, die wir jetzt gleich anschauen und sagt, die einen bitte auf diese Seite, die anderen bitte auf diese Seite. Da wird dann der König sagt, hoppsa, wer? Der König. Gerade eben sagte er noch, der Menschensohn, jetzt ist klar, er ist der König des Universums. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ihr sollt das Reich erben, das euch bereitet ist, vom Beginn der Welt an. Denn, also die rechts stehen, als Schafe bezeichnet, die werden das Reich erben, die werden bei Gott sein. Und jetzt kommt der Grund, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und bloß und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Im Gefängnis bin ich gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Das schreiben wir mal ganz kurz auf. Ihr müsst mir helfen, weil ich kann nicht gleichzeitig lesen. Und was haben diese Schafe, diese Gerechten alles gemacht? Einfach Zuruf, Trinken gegeben, Trinken, Kleidung, dann waren sie barmherzig, sie haben Kranke besucht und Gefangene. Das sind ja nur Beispiele. Einen hätte ich noch Platz für. Noch was? Fremde aufgenommen. Fremde aufgenommen. Also Jesus sagt, die Kriterien, nach denen ihr auf die rechte Seite gekommen seid, sind, ihr habt Leute versorgt mit Trinken, mit Kleidung, ihr wart barmherzig, ihr habt Kranke besucht, ihr habt Gefangene besucht, ihr habt Fremde aufgenommen. Das klingt zunächst einmal so, als könnte man sich das Schafsein verdienen. Ja? Jesus sagt, das habt ihr alles richtig gemacht. Wir lesen das und denken, das ist eine Gebrauchsanweisung. So machen wir das jetzt. Und wenn einer kommt, der überhaupt keinen Durst hat, mir doch egal, ich gebe ihm was zu trinken, denn das gibt Punkte. Barmherzigkeit, Kranke, Gefangene, Fremde aufgenommen, ja, die kommen nicht durch unseren Ort durch, die sind nur auf der Durchreise, keine Chance. Komm bitte rein, ich muss dich aufnehmen. Das klingt erst einmal so, aber wenn man dann weiterliest, dann wird das interessant. Denn da steht, ab Vers 37, dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Der König wird antworten und zu ihnen sagen, Amen, ich sage euch, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Also eigentlich sind diese Leute sich gar nicht dessen bewusst. Sie tun es nicht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sie sagen nicht, wenn ich genug Punkte habe, genug jeden Tag eine gute Tat, dann bin ich auf der Seite. Dann kommt die andere Seite. Er wird zu denen sagen, zu seiner Linken, geht weg von mir, ihr Verdammten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich war hungrig, ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, ihr habt mich ignoriert. Ich war nackt, ihr habt mich nackt gelassen. Ich war krank und im Gefängnis. Niemand von euch hat mich besucht. Wir machen die gleiche Übung. Was haben die alles? Vielleicht nicht einfach sagen, er hat sie nicht versorgt, sie waren nicht barmherzig, sie haben keine Fremden, sondern was haben sie für Wesenszüge gehabt? Bitte? Hartherzig. Hartherzig, ja? Mit Mundschutz ist das für mich fast unmöglich. Egoistisch, danke. Egoistisch. Mund? Bitte? Bitte? Geizig? Unbarmherzig. Ungastlich. Berechnend. Einen haben wir noch. Gleichgültig. Gleichgültig, das zeichnet diese Menschen aus. Ich lese nochmal vor, sonst ist es nämlich nicht auf der Predigt mit drauf. Hartherzig, egoistisch, geizig, unbarmherzig, ungastlich, berechnend, gleichgültig. Das zeichnet diese Menschen aus. Aber das haben die nicht absichtlich gemacht, sondern sie fragen, wann haben wir dich krank gesehen und im Gefängnis? Ganz kurzen Moment, der eine oder andere ist bei der falschen Bibelstelle. Ja, am Anfang dachte ich immer, was soll dieses helle Licht, das hier direkt auf meinen Bauch scheint. Irgendwann habe ich kapiert, das ist toll, weil dann kann ich besser lesen. Ich dachte am Anfang schon, ja, das soll mich so ein bisschen demütig halten. Da hat mir mal einer ein Foto gezeigt von mir, wie ich mir in der Predigt aussehe. Ich habe mir gedacht, oh, von rechts unten, lassen wir da die Stühle lieber weg. Danke, jetzt bin ich wieder da. Aber so hell ist gut. Ab Vers 44. Dann werden sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Er wird antworten, Amen, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Wir müssen jetzt mal einen Augenblick innehalten. Ich glaube ganz persönlich, wir nehmen das nicht ernst genug, jetzt nicht für uns persönlich, sondern dass wir hier im Hier und Jetzt leben, aber dass eine Ewigkeit kommt. Unser Blick ist oft so auf das Heutige, auf das Hier und Jetzt gerichtet, auf Corona und die Ehefrau und die nächste Gehaltserhöhung und dass wir diesen Blick hier nicht haben. Und das, was Jesus auf diese Seite stellt, auf die Schafe, er vergleicht das mit ewiger Herrlichkeit und Freude. Er vergleicht das mit einem Hochzeitsmahl. Er vergleicht das mit Herrschaft, mit Leben in der Gegenwart Gottes. Und manchmal fehlt uns diese Perspektive. Und genauso, was hier auf dieser Seite steht, Jesus sagt gerade im Gleichnis davor, hinausgeworfen in die Finsternis, heulen und Zähneklappern. Er sagt zwischendurch, sie werden in das ewige Feuer geworfen, das eigentlich nur bereitet ist für den Teufel und für die Engel, die abgefallen sind, die dem Teufel dienen. Und hier gehen diese Menschen hin. Und ich glaube, ab und zu müssen wir uns dessen bewusst werden, was das denn eigentlich bedeutet. Und das wird unser Denken verändern. Das wird unser Denken über all die Probleme und Dinge, die uns so wichtig sind und so dringend beschäftigen und ich kann jetzt aber nicht mehr mit dem alten Auto fahren, wird es völlig, völlig verändern. Und wir werden ganz anders beten und für Menschen ganz anders da sein. eine Frage. Warum verhält sich ein Schaf wie ein Schaf? Werden kleine Schafe zur Seite genommen und dann bekommen sie einen Kurs Schafsein in 18 Lektionen? Irgendjemand, der sich mit Tieren auskennt? Warum verhalten sich Ziegen so, wie sich Ziegen verhalten? Weil es ihnen in die Wiege gelegt wird, angeboren, weil sie Schafe sind. Ich meine, das ist nicht ganz unwichtig, weil ab und zu, wie gesagt, versuchen wir zu sagen, ich bin ein Schaf und deswegen mache ich das und deswegen mache ich das und deswegen. Nein, die Schafe machen das einfach, weil sie Schafe sind. Die Leute, die auf dieser Seite stehen, wurden von dem König damit konfrontiert, was sie alles getan haben. Und sie sagen, ich? Echt jetzt? Und der König sagt, ja, das hast du alles getan, weil es dein Wesen ist. Und genauso bei diesen hier. Gut. Wie wird man vom Bock zum Schaf? Das ist jetzt natürlich die ganz große Herausforderung. Wie wird man vom Bock zum Schaf? Umoperieren? Ja, echt? Naja, also wie wird man? Ja. Geburt. Also die werden als Schafe geboren, ja. Aber wenn wir jetzt sagen, stell dir mal vor, du bist der Herr dieser Welt und du hast eine erstaunlich große Anzahl Ziegen und leider nur wenige Schafe. Was tust du? Wie bringst du diese Schafe dazu, diese Ziegen dazu, Schafe zu sein? Wiedergeburt. Also, okay. Auch das ist was wir uns zwischendurch mal auf der Zunge zergehen lassen müssen. Ich glaube, ganz oft versuchen wir das mit guten Erziehungsprogrammen vom Bock zum Schaf in 68 Lektionen. Da gibt es sogar Bücher drüber. Der Titel ist ein bisschen anders, aber wenn ihr die zum Teil lest, ja, ich habe neulich so ein Buch über Jüngerschaft gelesen, das auf Selbstdisziplin, Anstrengungen und so weiter beruhte. Und ich habe mir gedacht, prima, wenn ich jemals einen zur Verzweiflung bringen will, dann gebe ich ihm dieses Buch und wenn er damit nicht zurande kommt, dann komme ich mit der Gnade. Ich weiß nicht, ob das als Evangelisation funktioniert. Das ist genau das, was in dieser kleinen Einführungsgeschichte vorkam. Wenn man versucht, die ganzen Regeln zu halten, es wird nicht funktionieren. Ja. Wenn du das Gesetz hast und sagst, aber ich muss doch und ich will doch. Aber wenn du diese Verwandlung durchgemacht hast, vom Bock zum Schaf, dieses Wunder, dann wirst du dich an diese Gebote halten, dann wirst du so werden. Johannes schreibt, wer ihn liebt, wird seine Gebote halten. Da kann man auf zwei Weisen verstehen. Entweder, wenn du mich liebst, dann wirst du, so wie der erste Ehemann in der kurzen Geschichte vorher. Aber um das zu vermeiden, es steht im 14. Kapitel des Johannesevangeliums, in einem seiner Briefe sagt er die gleiche Aussage nochmal. Wer ihn liebt, wird seine Gebote halten, aber er fügt noch etwas hinzu, um das klarzustellen, und seine Gebote sind nicht schwer. Genau. Ich wiederhole das mal kurz, damit es auf der Aufnahme drauf ist. Jesus hat an einer Stelle gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das heißt, wenn ein Bock sich entschließt, Schaf werden zu wollen, dann ist das, wird nicht funktionieren, sondern Jesus hat zuerst die Hand ausgestreckt und hat gesagt, willst du zurückkommen in die Gegenwart des Vaters? Ich brauche mal zwei oder drei kräftige Leute, die das Kreuz nehmen, bitte. Ja, auf geht's. Und hier zwischen reinstellen. Habe ich erwähnt, es gehört mit zu dem Liebesdienst, den ihr gerade tut, das hinterher auch wieder zurückzubringen. Vorsicht, nicht hängen geblieben. Ja, sehr gut. Perfekt. Dankeschön. Also, durch ein Wunder und nur durch ein Wunder wird man vom Bock zum Schaf. Von demjenigen, der hartherzig ist, der egoistisch ist, der geizig ist und all diese Wesenszüge hat, mehr oder weniger, zu jemand, der von Herzen eine neue Kreatur ist. Das meint Paulus, wenn er sagt, nun ist aber alles an uns neu geworden. Wir sind neue Kreaturen. Das heißt nicht, wir haben gelernt, all das hinten anzusetzen. Christentum ist keine Erziehungsreligion, sondern durch das, was der Sohn Gottes gegeben hat am Kreuz, führt dieser Weg für alle, die es zu Lebzeiten annehmen, von diesem Bock zum Schaf verwandelt zu sein. Gibt es irgendwelche Fragen? Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann würde ich das unbedingt empfehlen, in dich zu gehen und zu schauen, an welcher Stelle stehe ich. Ich habe mich vor einiger Zeit mit einem amerikanischen Pastor unterhalten und er hat gesagt, wir haben diese ganzen Regeln, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, wir haben diese ganzen Regeln außer Kraft gesetzt. Wir haben gesagt, du musst nicht, wenn du es nicht von Herzen gerne tust, dann musst du nicht dich an all diese Dinge halten. Und sie haben herausgefunden, dass in seiner Gemeinde ein erheblicher Anteil von Leuten keine Beziehung zu Jesus hatte, sondern nur als ganz kleines Kind schon in die Gemeinde gegangen ist und dann gelernt hat, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Kennt ihr? Ist gruselig. Ich hoffe, da ist jetzt keiner, der ein echter Fan dieses Liedes ist. Wir haben das früher im Kinderdienst auch gesungen und irgendwann mal habe ich mir gedacht, was machen wir da eigentlich? Den Kindern sagen, also pass gut auf und pass auf, dass sich keiner erwischt. Und okay. Jedenfalls hat der festgestellt, dass ein Drittel, wenn ich es richtig erinnere, seiner Leute keine Beziehung zu Jesus hatte. Und dann haben sie das Ganze nochmal erklärt und haben gesagt, wenn das in deinem Herzen ist und nur durch Selbstdisziplin und mühsame Erziehung unterdrückt ist, du dich aber eigentlich danach sehnst, und das tun viele, viele Menschen, dass das von Herzen kommt, nimm dieses Erlösungswerk an. Es sind einige Leute weggegangen, nachdem sie die strengen Regeln gelockert haben, aber viele, viele Leute haben gesagt, das hat mir gefehlt. Dass mir jemand sagt, du musst es nicht erreichen, du musst es nicht selbst erreichen, du kannst es gar nicht selbst erreichen. Im Jesaja, im 53. Kapitel, da steht ein Vorblick auf das, was da kommen sollte durch das Kreuz. Jesaja, der Prophet, der etliche hundert Jahre vor Jesus gelebt hat, schreibt, wer wird dem glauben, was uns verkündigt wurde? Wem ist die Kraft des Herrn schon offenbart? Da ist einer, der wuchs auf wie ein Reisig, wie eine Wurzel, die in dürren Erdreich wächst. Dieser eine hatte keine Gestalt und keine Hoheit. Das war nicht wirklich, ich übersetze es jetzt frei, ein Charismatiker, der jedem gefallen hätte. Nein, er war verachtet, er war unwert. Er hatte Schmerzen und Krankheiten. Er war so verachtet, dass die Menschen das Angesicht vor ihm verbargen. Und deswegen haben die Menschen ihn für nichts geachtet. Für wahr, in Wahrheit. Tatsächlich war es so, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für jemand, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Dieses Wort Missetat, das da steht, das ist nicht einfach die praktische Ausübung von Sünde, sondern das hebräische Wort, das hier steht, ist etwas, was so fest mit dir verschmolzen ist, dass du es nicht loswerden kannst. Haben wir mehr als einen Chemiker hier? Wer weiß, was eine Legierung ist? Legierung? Das sind verschiedene Metalle, die gemeinsam geschmolzen werden und dann sind sie eine neue Verbindung. Beispielsweise Bronze oder Messing. Das ist kein reines Metall, sondern man nimmt Kupfer und Zinn und schmilzt die zusammen und es ist ein neues Metall und man kann das nicht einfach trennen. Einfach trennen, das wäre, ich reiße diese Seite hier raus oder kleine Stückchen davon breche ich ab und dann habe ich wieder das eine Metall. Das geht nicht. Und das gleiche Wort ist hier Missetat, Inquinity. Es ist tief verwurzelt, es ist verschmolzen im Wesen des Menschen. Und er, der ans Kreuz ging, er hat dafür Schmerzen erduldet, er ist zwischen reingetreten. Er hat gesagt, Vater, es ist nicht möglich, dass irgendjemand durch irgendetwas anderes vom Bock zum Schaf wird, außer durch mein Opfer. Außer dadurch, dass ich auf diese Welt gehe, dass ich ihr Bocksein trage, sie erlöse und dann sind sie Schafe, dann sind sie wieder Menschen, die Kontakt haben mit dir. Ich denke, wir werden jetzt Abendmahl feiern. Ich möchte euch ermutigen, nach vorne zu kommen und Brot und Wein mit euch zu nehmen. Und dann nehmen wir das gemeinsam und feiern das, was dort geschehen ist. Für die Aufnahme, das wäre dann so vermutlich das Ende der Predigt. Hallo?